Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Ich bin Jan-Thomas Otte und wohne im Dreiländereck am Bodensee. Als Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit begleite ich Menschen in besonderen Momenten, Transformationsprozessen. In meiner Praxis als Pfarrer einer Stadtkirche ebenso wie zuvor als Interimsmanager im Technologie- und Outsourcing-Bereich. In diesem Podcast spreche ich mit wunderbaren Menschen, ExpertInnen für Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit für Chancen. Ich interviewe Coaches und BeraterInnen und lade dich ein, ganz unterschiedliche Lebenswelten zu entdecken. Hier oder dort, deine eigene Praxis im Büroalltag und auch sonst zu verändern. Und nun viel Spaß beim Hören. Lieber Peter, wir hatten das Vergnügen, im Februar Anfang des Jahres einen Projekttag zu gestalten. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Titel war, aber ich weiß, du hast ganz viel Kanban-Boards gezeigt, gemacht und getan. Ich habe die zweite Tageshälfte versucht, einen Einblick in digitale Ethik und Nachhaltigkeit zu geben. Und jetzt, das Jahr ist ja noch nicht ganz rum, treffen wir uns kurz vor Jahresende wieder, geplant in Präsenz. Wir sind kurzfristig auf digital umgeswitcht. Corona bleibt Thema. Und ich hatte festgestellt, du beschäftigst dich mit Zen, Meditation, bist von Haus aus Mathematiker und IT-Bereich. Das waren so drei Schlagworte, wo ich mich gleich irgendwie eingetragen habe. Vielleicht Mathe weniger, das war in der Schule ein Angstfach, mein Papa war Mathelehrer. Aber ich habe auch dort erkannt, im Griechischkurs, im Studium, wo ich mit Mathematikern und Physikern saß, die Philosophie als Nebenfach studiert haben, dass Mathematik und Religion, vielleicht ein bisschen losgelöst von den beiden Schulfächern, durchaus auch Parallelen haben.
Ja, genau. Tatsächlich geht es ja immer darum, die Welt zu verstehen oder was sich hinter der Welt, hinter der sichtbaren Welt verbirgt. Das war auch für mich immer so ein roter Faden, der sich ja eigentlich bis heute so durch mein Leben zieht, zu verstehen, wie die Welt funktioniert und was vielleicht da noch für welche Geheimnisse vielleicht noch zusätzlich auf uns warten, die wir einfach nicht sehen können. Und also dieser spirituelle Aspekt hat mich eigentlich immer begleitet, da in unterschiedlichen Tätigkeiten beim Bergsteigen, beim Klettern, beim Sport natürlich auch, beim Draußensein. Dann eben auch im Mathematikstudium, wo es ja auch sehr viel um Unendlichkeit geht. Und ich habe dann auch gelernt, dass es Abstufungen gibt in der Unendlichkeit. Fand ich auch interessant, dass man selbst solche Begriffe da noch irgendwie unterschiedliche abfassen kann, dass es verschiedene Arten von Unendlichkeit gibt. Ja, und habe dann irgendwann auch als katholischer Zogen mich natürlich auch mit den spirituellen Aspekten tiefer beschäftigt. Auch im Prinzip viele Bücher gelesen rund um Religion und die ganzen Facetten, die sich da bieten, auch in der Philosophie. Ich habe auch mal eine Zeit lang Philosophie studiert und mich da ein bisschen reingegraben. Und kam aber irgendwann auf den Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich eine Praxis brauche. Dass Religion eigentlich nichts ist, wo man glauben sollte, sondern irgendwas ist, wo man praktizieren sollte. Und wo man auch trainieren muss, so ein bisschen wie beim Sport. Auch wenn der Vergleich Schwächen hat. Aber wenn ich ein Buch lese über Marathon, dann bekomme ich auch keine dicken Muskeln. Oder beim Gucken der Sportschau wird sich meine Geschwindigkeit beim Joggen auch nicht verbessern. Das heißt, ich muss einfach auch trainieren, üben. Und das ist eben auch so bei dieser spirituellen Erkenntnis so, dass man sich halt dann auch in die Übungspraxis reinbegibt. Und da bin ich durch einige Umwege eben beim Zen-Buddhismus gelandet, der genau diesen Aspekt betont. Im Zen gibt es wenig zu glauben, aber viel zu praktizieren. Mhm. Und das mache ich jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren, sehr intensiv phasenweise oder auch mit zunehmender Intensität. Mhm. Und bin da über die Jahre auch sehr, sehr tief eingestiegen, gehe regelmäßig ins Zen-Kloster in Frankreich. Mhm. Praktiziere zweimal die Woche hier in Karlsruhe im Zen-Dojo, also auch mit anderen zusammen. Und sonst eben auch, wenn ich keine Gelegenheit habe, auch mit anderen zu praktizieren, auch durchaus jeden Tag alleine mindestens 20 Minuten, um halt da auch diese Übungspraxis aufrechtzuerhalten.
Ja, ich finde es schön, was du beschreibst von überhaupt erstmal Welt wahrnehmen, aufnehmen über mehrere Sinne oder im technischen Bereich Sensoren, dann prozessieren, versuchen zu verstehen, auch hier und dort zu deuten, Gleichungen, Rechenwege, Algorithmen, mehr oder weniger rational oder emotional und dann weiter, ja. Ich habe eine Spur vom christlichen Glauben her. Ich bin ja von Haus aus evangelischer Theologe und war jetzt gerade erst wieder in Karlsruhe, in unserer dortigen Bischofskirche, dessen Gemeindehaus umgebaut wurde zu einem Coworking-Space. Man will sein Inkubator der Veränderung etc. Volkskirche verändert sich ja durch schwindende Mitgliederzahlen, demografische Strukturen. Und ich finde das gar nicht so verkehrt. Wir werden so eine Art Labor und wo ich merke, ich habe gar keine Angst vor Veränderungen, weil wir verändern uns mit und eben die Dimension religiöser Erfahrung, die ist ja bei uns auch da und ich nenne es Mystik. Und finde Mystik halt spannend, weil es sich eben nicht nur findet im Christentum, im Buddhismus, sondern auch im Hinduismus, im Islam, im Judentum. Heißt dann nur ein bisschen anders. Sehr sinnliche Erlebnisse zu finden. Und ich kann mir vorstellen, dass dir das ziemlich viel Halt und Fokus gibt bei dem, was du dann auch beruflich machst, wo sich unsere Wege gekreuzt haben als Dozent für.
Genau. Im Grunde machen wir beide auch, sind wir Dozenten für Veränderungen. Mein Schwergebiet, mein Spezialgebiet sind digitale Geschäftsmodelle, die gefallen mir so gut, weil es eben auch darum geht, Veränderungen zu gestalten. Und ich bin immer überrascht, wenn es so viel um Veränderung geht, um Change, was heutzutage was für eine schnelllebige Welt wir haben. Aber selbst schon alte Buddha vor 2600 Jahren hat festgestellt, dass die Veränderung ein Grundbestandteil unserer Welt ist. Und auch die alten Griechen hatten schon so Heraklit, so alles fließt, diese Veränderungen eigentlich auch genauso wahrgenommen wie wir heute. Oder auch der gute alte Nietzsche hat gesagt, Gesundheit ist nur ein Übergangszustand, der Schlimmeres befürchten lässt. Vielleicht etwas negativ dargestellt, ich bin ja notorischer Optimist, aber im Grunde zeigt es, dass das, was wir heute als Veränderung so gravierend empfinden, eigentlich ein furchtbar alter Hut ist. Und auch unsere Altvorderen im Grunde genau dieselbe Erfahrung gemacht haben, natürlich unter etwas anderen Umständen. Aber auch für uns geht es halt heute darum, die Veränderung zu gestalten und damit eben auch umzugehen. Einerseits halt im Hier und Jetzt zu bleiben und fokussiert zu bleiben. Ist ja auch ein wichtiger Wert, in der agilen Wert, den Fokus zu halten und dann den Change auch zu gestalten und da irgendwie das Beste draus zu machen, was auch immer das sein mag. Natürlich haben wir viele Risiken, viele Probleme, aber ja. Wir haben auch viele Chancen, viele Technologien und schauen wir mal, ob wir es hinkriegen als Menschheit.
Bin sehr gespannt. Beobachtung jetzt, du hast schon ein bisschen Vorsprung, was Kurse und Coaching angeht. Ich erlebe doch Teilnehmende, die auch unheimlich viel Angst vor dieser Veränderung haben, weil sich nicht alle, aber einige befinden zwischen einem Job zum nächsten, von einer beruflichen Herausforderung zur nächsten, noch nicht klar, wann, wo, wie. Corona nochmal als Verstärker. Und was hält mich dann da? Was fokussiert mich? Und da finde ich IT auf der einen Seite und dann eben Meditation, Entspannungsübungen, Klosteraufenthalte, eine wunderbare Ergänzung und finde das sehr zeitgemäß. Bist du dann eigentlich offline in diesem Kloster? Wie ist es dann bei dir? Wie hältst du es mit Digital Detox?
Ja, das ist vielleicht der einzige Punkt, wo ich echt nicht so gut bin.
Reich den Finger in die Wunde.
Genau. Tatsächlich gibt es da noch so ein bisschen Handyempfang, also muss ich dann immer so ein bisschen ausbewegen. Also klar, man darf jetzt ja im Kloster nicht telefonieren und da jetzt groß sich mit E-Mails beschäftigen. Man hat auch gar nicht die Zeit dazu. Im Übrigen, man ist ja auch immer voll beschäftigt und so ein Klosteraufenthalt ist eigentlich schon so ausgelegt, zumindest im Zen-Buddhismus, dass man den ganzen Tag von früh bis spät eigentlich beschäftigt ist mit irgendwas. Man hat also auch bewusst keine Zeit zum Nachdenken oder irgendwie groß sich digital zu engagieren. Ich gucke natürlich ab und zu schon mal, ob da irgendwas anbrennt, was meistens nicht der Fall ist. Genau, so aus guter alter Gewohnheit, nach irgendwie 20 Jahren Unternehmer, da hat man so immer so eine Spannung und ist ein bisschen paranoid und guckt halt, dass alles läuft und nichts schief geht sozusagen. Nee, aber tatsächlich, im Grunde ist man beschäftigt mit Meditation oder mit Zeremonien oder eben auch mit ganz einfachen Dingen wie Kochen oder Holzhacken oder halt den Alltag gestalten, sodass da sowieso keine Zeit bleibt, sich da groß irgendwie mit digitaler Technik zu beschäftigen.
Ich schaue so ein bisschen auf unseren Hintergrund, den wir gerade haben, im Bild Transformation 2030. Das ist ja auch schon fast übermorgen, in weniger als 10 Jahren. Bis dahin soll ja eine Menge passieren. Also ich denke von meinen Ethikkursen hin da an die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Wie wir da hinkommen, das sind große Themen. Versuche dann in meinen Kursen so ein bisschen zu unterscheiden, okay, das ist die Mikroebene, das bin ich, das ist die Mesoebene, das bist du in deiner Organisation und das ist die Makroebene, das ist das große Wir, wo dann alles zusammenkommt. Und ich versuche den Teilnehmenden da etwas Mut zu machen, bei sich selber anzufangen. Und tatsächlich anzufangen und nicht zu meinen, wie wir es im Vorgespräch hatten, mit perfekte Kamera, perfekte Mikrofon, alles auf die lange Bank schieben. Und dann ist die Halbwertszeit ja so gering, dass man dann gar nicht mehr irgendwie in die Gänge kommt. Also Mut, sich selbst ein Stück weit genug zu sein und zu starten. Und das ist auch etwas, das möchte ich gerne Teilnehmern mitgeben. Was möchtest du über Kanban-Boards und Tools und Prozesse, die du vermittelst, deinen Kursteilnehmenden mitgeben?
Im Grunde genau das Gleiche, auch hier mit der Veränderung zu beginnen, weil wie immer bei Innovationsprojekten ist der Engpass nicht die Idee. Ideen hat man meistens sehr genug, viel mehr als man schaffen kann. Und ich habe noch nie ein Unternehmen erlebt, das einen Mangel an Ideen hatte, aber durchaus sehr viele Unternehmen, die einen Mangel an Umsetzungskapazität vorfinden oder aus ihren Strukturen nicht rauskommen. Und Innovation und digitale Geschäftsmodelle sind eben auch Innovation und Teil davon, die leben davon, dass man irgendwie anfängt, irgendwie mal startet mit einem kleinen Prototypen im Design Thinking zum Beispiel, dass man halt mal so ein Paper-Prototype macht und damit mal loslegt und zum Kunden geht. Oder später dann im Lean Startup, wenn man schon ein bisschen weiter ist, eben auch mit einem Minimum Viable Product, ja, ja. Erst Dinge am Markt verkauft, die vielleicht schon Nutzen für den Kunden liefern, auch wenn sie nicht perfekt sind. Ja. Und da eben kein Perfektionismus am Anfang, sondern eher Perfektionismus über die Zeit entwickeln und iterativ das Produkt dann weiterentwickeln, wenn es am Markt erfolgreich ist oder wenn es halt dann gar nicht geht, dann ist man zumindest, hat man nicht viel Geld ausgegeben oder viel Geld ins Sand gesetzt, sondern kann sich eben wiederum mit neuen Ideen anpassen. Und da ist natürlich auch immer die Anforderung, viel zu machen. Also wer gute Ideen haben will, braucht vor allen Dingen auch viele Ideen und muss auch viel umsetzen, viel ausprobieren. Und dann kann man so nach und nach halt sich dann nach vorne tasten. Und das ist eigentlich das einzige Erfolgsrezept, ist aber wahrscheinlich das Schwierigste, nämlich genau in diese Umsetzung reinzukommen.
Ja, ja. Ja, nach und nach wie Nachhaltigkeit, wenn ich nochmal auf das Flipchart hinter uns schaue. Minimum Viable Product, cool. Das hätte ich gern in meinen Ethik- und Nachhaltigkeitskursen. Etwas, was ich anfassen kann, wo man natürlich links und rechts noch verbessern kann, aber alle freuen sich irgendwie, weil man was in der Hand hat und nicht alles zerredet wird. Wenn wir mal schauen, so, wir machen jetzt diese Kurse ja schon seit ein paar Monaten hier zusammen bei der DJessic. Was waren für dich so Aha-Momente oder wo musstest du lachen, wo warst du emotional berührt? Ich berichte ganz kurz eine Situation aus meinem letzten Kurs. Es war eine da, die in einer öffentlichen Verwaltung arbeitet und natürlich, das kennen wir alle, bei Behördengängen, Amtsgängen, Digitalisierung, schon noch ziemliches Neuland. Und sie sagte, ja cool, hier, ich war auf dem Workshop, gleich Methode umgesetzt, beziehungsweise der Chef war auf dem Workshop und wir haben jetzt Standings, also Stehmeetings und die dauern dann halt 2 Stunden. Ja, und mein eigener Schwank war von meinem letzten großen IT-Projekt, was ich leiten durfte bei einer Versicherung. Herr Otte, schön, dass Sie da sind. Wir wünschen agiles Setup, aber dass auch klar ist, bei uns im Haus herrscht null Fehlertoleranz. Also wo ich so gemerkt habe, wenn mal 2 Beispiele, ja, okay, wir stellen uns jetzt alle hin, statt zu sitzen oder wir schreiben jetzt hier das mal agil drauf und machen irgendwie Scrum, hier die 5 Werte und bloß keinen Fehler. Und ich so gemerkt habe, okay, da sind wir gerade irgendwie in diesem Spannungsfeld zwischen New Work und Old Economy und oder ich fühle mich auch ein bisschen versetzt in diese Zeit, vor 10 Jahren Smartphone, vor 20 Jahren vielleicht überhaupt einen Internetanschluss haben. Ja, wir sind ein digitales Unternehmen, weil wir haben eine Internetadresse. Oder wir sind bei Facebook, wir machen Social Media. Also ich stelle fest, wenn ich jetzt mal gucke, so die letzten 10, 20, 30 Jahre und jetzt insbesondere im Rückblick unser vergangenes Jahr hier bei Digessic, dass wir noch durchaus viel zu tun haben. Arbeit mit Menschen, für Menschen, am Menschen. Was ist dein Eindruck? Was sind Momente, wo du schmunzeln musstest?
Ja, genau. Ich komme mehr so aus der Techie-Ecke. Ich mache viel so agiles Projektmanagement, auch so ja, agile Umsetzung, auch Vertriebsthemen. Und also im Grunde geht es mir immer darum, die Leute halt jetzt nicht nur mit Methoden zu versorgen. Die können sie ehrlich gesagt auch woanders nachlesen. Da brauchen sie nicht unbedingt mal einen Kurs. Sondern vor allen Dingen auch Leute zu inspirieren und auch mal selber aktiv zu werden und vielleicht selber auch mal ein paar neue Gedanken zu entwickeln. Und das Ganze eben auch sehr stark wertebasiert. Also praktisch nicht nur neue Methoden anzuwenden, quasi einen alten Prozess durch einen neuen Prozess zu ersetzen, wie es ja doch auch viele machen, sondern eben auch das Ganze mit richtig konkreten Werten zu unterlegen, auch mal darzulegen, was zum Beispiel Scrum im Zusammenhang dieser 5 Scrum-Werte bedeutet und dass zum Beispiel der Wert Respekt direkt auch mit der Retrospektive verbunden ist und eben auch Prozesse in Scrum zum Beispiel gezielt auf diesen 5 Werten basieren. Und dann ist eben ein großer Anteil, wie kann man diese Werte konkret zum Leben erwecken, dass sie praktisch nicht so abstrakt, esoterisch in der Luft schweben und alle finden es gut, aber keiner weiß, was er machen soll. Und er versucht eben ganz konkret Dinge so weit runterzubrechen, dass wirklich klar ist, was ein Wert bedeutet und wie man den konkret in der Praxis lebt und in den betrieblichen Alltag überführt.
Und das kann halt diese ganzen Werte als Esoterik zu sehen. Ja, aber klar, was ist Esoterik? Etwas, was ich nicht nachvollziehen kann, was ich nicht anfassen kann, was ich nicht wiedererkenne in der Praxis.
Ja, ja, genau. Also ich will es gar nicht abwertend darstellen mit der Esoterik, sondern einfach ins Konkrete rüberbringen. Und ja, das ist ja das, was oft bei diesen kulturellen Transformationen, Kulturtransformationen, Kulturwandel, dann sagen, ja, wir brauchen einen Kulturwandel. Und dann sage ich immer, okay, super, machen wir Kulturwandel. Was machen wir konkret als Nächstes? Und dann gucken alle in die Luft, sagen so, oh, wir sind mal nett zueinander. Denkst du, okay, mal schauen, wie lange das durchhaltet. Das heißt, wir brauchen halt auch wirklich konkrete betriebliche Prozesse, wir müssen die Leute fair bezahlen, wir müssen die Gender Pay Gap zum Beispiel eliminieren, wir brauchen vielleicht eine Frauenförderung, wir brauchen vielleicht Retrospektiven statt Lessons Learned, die man am Ende vom Projekt macht, wenn es eh zu spät ist. Also das sind ganz konkrete Dinge, die man machen kann, die dann automatisch dazu führen, dass die Kultur besser wird. Und dann wird auch klar, was sich hinter so einem Wert verbirgt und wie man den umsetzt. Und das ist so ein ganz wesentlicher Punkt, wo, glaube ich, viele daran leiden, dass sie zwar gerne mit Werten arbeiten müssen, würden, aber auch nicht genau wissen, was sie dann konkret machen sollen.
Ja, jawohl. Kultur ist hinter uns, neben Werten, Werte und Kultur. Und ich wünsche meinen Teilnehmenden, ich wünsche natürlich auch deinen Teilnehmenden, dass sie kulturprägende Erfahrungen machen. So nenne ich das, weil wir kommen ja alle aus irgendeiner Kultur, haben eine gewisse Sozialisation hinter uns, privat, beruflich, religiös. Haben verschiedene Handlungsverhaltensweisen uns mehr oder weniger bewusst antrainiert. Und jetzt geht es darum, das durch neue zu ersetzen, um dann wieder in eine andere Kultur zu kommen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man sagt, man hat hier und dort einzelne Sachen umgesetzt, wie ja, UP, wir haben eine neue Homepage oder wir stehen jetzt statt sitzen, machen Lessons learned, aber doch geht es nicht irgendwie weiter, dass es noch nicht alles so im Kopf der Menschen angekommen ist, ne? Also vom Mindset, weil vielleicht auch die ein oder andere Angst noch da ist vor dieser Veränderung, die ja weitergeht mit oder ohne uns.
Genau, aber gut, die Ängste sind natürlich auch berechtigt. Wir brauchen auch, also die Veränderung ist eigentlich nachteilig, wenn ich eine Familie großziehen will. Da kann ich daran umziehen oder meinen Job wechseln. Das heißt, wenn ich halt Familie habe, dann brauche ich auch eine gewisse Stabilität und wir brauchen die als Mensch natürlich auch. Insofern sind die Ängste auch nicht unberechtigt, sondern sehr berechtigt, weil natürlich diese Veränderung eigentlich gegenläufig ist zu dem, was wir eigentlich sonst so als Mensch gerne mögen. Also die meisten Menschen mögen Veränderung nicht unbedingt aus gutem Grund. Trotzdem, es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als die Dinge halt so zu nehmen, wie sie sind. Und das verändert sich halt nun mal. Allerdings erfordert es eben auch sehr viel Anstrengung. Das heißt, man muss auch eben permanent lernbereit sein, man muss in Fortbildung investieren, man muss sich ständig mit neuen Themen auseinandersetzen, man läuft Gefahr, abgehängt zu werden, wenn man nicht permanent hier auf dem Gaspedal bleibt. Und dass sich da natürlich Menschen Sorgen machen, also diese Sorge ist total nachvollziehbar. Und es geht auch nicht darum, den Leuten die Angst zu nehmen. Das würde gar nicht helfen, das kann man auch nicht, sondern es geht darum, den Mittel an die Hand zu geben, mit der Situation besser umgehen zu können.
Voll. Ich bin ja auch in der Schule unterwegs, Berufsschule, Gemeinschaftsschule, allgemeinbildende Gymnasien, in der Unter- und Mittelstufe genauso wie in der Oberstufe. Ich habe ja zum Beispiel eine 11. Klasse gerade, die habe ich gefragt im Rahmen vom Rallye-Unterricht. Ich habe vor, 10 Gebote im digitalen Zeitalter zu übersetzen. Habt ihr schon etwas gemacht in Richtung Medienpädagogik? Nee. Ihr habt da wenigstens mal das Schulfach Informatik gehabt. Melden sich so 2, 3 von 27. Oh je. Ja, aber Squid Games, Herr Otte, ja, das ist jetzt total cool. Ja, und ich sage, oh, Squid Games, das war echt brutal. Und so eine FSK 16. Okay, ihr werdet bald 16 oder seid es schon. Was findet ihr denn da so faszinierend daran? Ja? Merke so ein bisschen auch, jetzt kommen wir in den dritten Corona-Winter. Netflix hat neuen Content bereitgestellt und verdient massig Geld damit. Ist schon Zielpublikum Wohlstandsgesellschaft, die jetzt irgendwie wieder geschockt werden muss mit irgendetwas. Und dann waren wir so ein bisschen bei der Sozialkritik, aber dann habe ich auch im nächsten Schritt mal gefragt, okay, was sucht ihr denn da eigentlich? Ja, die Schauspieler wären sehr nah gezeichnet und es würde um Emotionen gehen, weil offensichtlich erstmal ein Kinderspiel, sehr brutal, es geht um Geld und ein tiefer Einblick in menschliches Seelenleben, den Sinn des Lebens. Und naja, dann hatten wir da ein Gespräch, aber so insgesamt überhaupt Digitalisierung im Bereich Schule, ich arbeite noch dran. Ne? Und so lange wird es auch die Jessic noch geben. Und das Gleiche zieht sich weiter. Ich bin auch in einer Fachhochschule ab und zu mal für eine Gastvorlesung. Und auch dort, das, was du dort in Informatik lernst, auf der Wissensebene, ja, Python programmieren, was auch immer, ist in ein paar Monaten, Jahren vielleicht auch schon out of date, beziehungsweise ist es von Anfang an, weil der Professor, die Professorin auch noch in einer anderen Zeit groß geworden ist, ohne Smartphone in der Hosentasche. So. Und wie siehst du das Thema Bildung? Ich meine, du bist selbst Papa und kriegst viel mit, links und rechts. Wir wohnen beide im selben Bundesland, was sich ja so ein bisschen Innovation, Erfindung, Hightech auf die Fahne geschrieben hat im Ländle. Was sind da so deine Eindrücke?
Gut, ich meine, ist ja klar, die Schulen sind erstmal die Ärmsten. Da müssen wir diskutieren, ob irgendeine Schule ein WLAN eingerichtet bekommt, ob die Lehrer dann vielleicht einen Dienstlaptop bekommen, ob man vielleicht einen Luftfilter installiert. Ich meine, das ist ja komplett lächerlich. Also wenn wir doch über solche Sachen nachdenken, da sind wir nicht sehr weit gekommen. Digitalisierung, das ist wirklich schon mittlerweile, würde ich es als bizarr empfinden. Also es gibt ein paar wenige Dinge, die wir hier in Deutschland brauchen, wo wir auch investieren sollten. Das ist öffentlicher Nahverkehr und das ist Bildung vor allen Dingen. Stattdessen investieren wir dann wieder in irgendeine Autobahn oder in irgendwie Kohlekraftwerke oder was weiß ich. Da gibt es, glaube ich, einen Haufen Sachen, wo wir auch wirklich streichen könnten, wirklich ganz bewusst zugunsten von Bildung und dann eben auch ein ja, sozialverträglicher Verkehr zum Beispiel. Aber gerade im Bildungsbereich insbesondere, ich meine, ja. Die Ausstattung der Schulen, dass da der Putz von den Wänden bröckelt, mit allem, was damit verbunden ist, das ist einfach unsäglich und für uns als Technologiestandort komplett lächerlich. Das Problem ist halt ein bisschen bei den Schulen, da jeder selber auch mal Schüler war, gibt es auch sehr viele, die glauben, da mitreden zu können, was dann die Schulpolitik natürlich auch nicht gerade erleichtert.
Ja, ja.
Ich sag mal, die Eltern sind natürlich heutzutage wahrscheinlich auch nicht einfacher geworden zu handhaben für die Lehrer. Ja. Das beklagen die Lehrer immer, dass sie da auch sehr viel Gegenwind kriegen.
Ja.
Da fehlt auch die Rückendeckung der Politik und auch der staatlichen Einrichtungen, dass man wirklich sagt, hier Bildung ist was mit einer hohen Priorität, wo wir wirklich auch massiv investieren in Gebäudeinfrastruktur, in Ausrüstung, in Lehrkräfte, auch in Fortbildung. Schade, dass wir da im Moment so schlecht aufgestellt sind.
Ja, also ich habe Einblicke in eine Grundschule, die haben iPads gespendet bekommen von einer Firma. Ich bin in einer Gemeinschaftsschule, es gibt überall Whiteboards, aber beide Schulen haben eins gemeinsam, es gibt kein WLAN. Und das schönste Whiteboard ohne Internet, die schönsten iPads eingepackt in der Kiste seit über einem Jahr. Vielleicht gibt es WLAN, wenn die letzte Firmware gerade noch so drauf geht.
Ja, genau, das ist eben die Problematik. Ich meine, wenn dann Firmen iPads spenden müssen, ich meine, wenn man ein iPad hat zum Lernen, dann ist man nicht automatisch digital. Das ist ja nicht die Frage, ob ich ein iPad habe oder ein Whiteboard, ein digitales. Das ist ja praktisch nur ein technisches Gerät erstmal. Wir brauchen halt auch Lehrer, die dann in Medienkompetenz geschult sind. Wir brauchen auch digitale Lernkonzepte. Also digitales Lernen funktioniert halt schon anders als eben Präsenzlernen. Und da müssen wir auch die Welten miteinander kombinieren. Und das klappt schon an Hochschulen nicht so besonders gut und an den normalen Schulen klappt es eigentlich überhaupt nicht.
Ich bin mit dem neuen Bildungsplan groß geworden in der Ausbildung, so als Lehrer. Und dort war schon sehr stark Kompetenzen, Fokus auf Kompetenzen, weniger auf Wissen, wohlwissend, Halbwertszeit von Wissen, gerade im Technologiebereich, ist relativ kurz. Aber das ist also das Konzept und ich habe auch den Eindruck, so wirklich in den Köpfen ist es noch nicht angekommen. Es gibt schon einige Motivierte und habe Hoffnung. Welche Kompetenzen, welche Skills vermittelst du denn in Ansätzen? Also ich bin der Meinung, wir können gar nicht vermitteln, aber wir können Räume schaffen, wo Kursteilnehmende Kompetenzen trainieren können. Was für Kompetenzen trainieren sie bei dir neben Mut zur Veränderung?
Gut, es sind natürlich viele fachliche Aspekte, die in der Tat auch wieder veralten mit der Zeit. Da gibt es halt auch sehr viel Entwicklung. Also wir machen schon viel Fachthemen auch, wie man User Stories schreibt, wie man Geschäftsmodelle aufbaut, wie man die beschreibt, wie man Business Model Canvas agiert, wie man Business Development macht, wie man Teams organisiert, wie man Organisationen baut, auch auf einer größeren Skala. Also das sind schon auch sehr viel Fachthemen, die wir unterrichten, wohl wissend, dass es da auch eine sehr schnelle Entwicklung gibt. Also ist natürlich kein Wissen von Dauer, aber eben sich auch mal wieder mit Lernen zu beschäftigen und auch Lernen zu üben, sich auch mit Multiple-Choice-Tests auseinanderzusetzen, mit Prüfungsfragen auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, doch der eigentliche Wert, nämlich auch wieder diese Lernhaltung neu zu trainieren. Und eben beizubehalten, wohl wissen, dass das Wissen an sich keinen extrem langen Bestand haben wird, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Wir sind eh gezwungen, fortlaufend unser Wissen zu aktualisieren und ich würde es gerne als so normalen Lebensbegleitprozess begreifen, so wenn ich halt morgens Zähne putze, denke ich auch nicht drüber nach und das würde ich halt auch im Beruf, ich sage mal mindestens 10% meiner Arbeitszeit irgendwie für Fortbildung verwenden. Es muss nicht immer ein Kurs sein, es kann auch sein, dass ich mal ein Buch lese oder mich mit neuen Methoden beschäftige. Aber das ist auch das, was so die agile Methoden drinsteckt, also sogar mehr als 10%, oft auch 20% dieser Innovation-Zeit, wo man halt dann Bugfixes macht, wo man neue Technologien anarbeitet, wo man am Arbeitsplatz arbeitet, nicht nur in der Firma. Also diese ganzen Dinge eben auch explizit im Tagesablauf und natürlich speziell im beruflichen Ablauf auch zu berücksichtigen und dann eben auch wiederum in den Unternehmen bei der Organisationsentwicklung darauf zu achten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausreichend Zeit und Ressourcen auch für Fortbildung bereitgestellt bekommen. Wenn die zu 120% mit Arbeitsbuchungen ausgelastet sind und Land unter haben über praktisch einen Dauerzustand, dann haben sie natürlich keine Chance mehr, sich noch irgendwie fortzubilden. Dann wird das Unternehmen dann halt irgendwann auch drunter leiden und hat noch Mitarbeiter, die zwar überlastet und ausgebrannt sind, aber eben nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Und das ist ja das, was man dann ganz oft auch beobachten kann draußen.
Ja. Wenn du sagst, Teams führen, ist natürlich in Corona-Zeiten eine wichtige Kompetenz, steuern auf unseren dritten Winter vor der Glotze oder vor welchem Bildschirm in Zoll auch immer. Mir hat mal eine Führungskraft gesagt, die mir in so meiner Biografie begegnet ist, Linienvorgesetzter, mittleres Management. Du Jan, ich habe keinen Durchgriff auf meine MitarbeiterInnen im IT-Bereich, IT-Projektmanagement. Das sagte er mir so. Angenommen, dieser Mensch würde zu dir in die Beratung kommen, würde auch selbst, wenn du es nicht explizit anbietest, ein Coaching bei dir wollen über deine Kurse, die du auf unterschiedlichen Plattformen bewirbst, hinaus. Was wäre deine erste Reaktion? Kein Durchgriff auf Mitarbeitende und jammert.
Ja, da würde ich ihm erstmal gratulieren, weil wer will schon Durchgriff auf Mitarbeiter haben? Ich kann mich sehr wenig anfreunden mit diesem Begriff Durchgriff. Das sind ja nicht meine Arbeitssklaven, sondern das sind meine Mitarbeiter, mit denen man eben gemeinsam ein Ziel erreicht und weiterkommt oder bestimmte Aufgaben erledigt oder vielleicht auch den Bereich weiterentwickelt. Und ich will ja dann die nicht im Zugriff haben oder im Durchgriff, sondern ich will ja mit denen gemeinsam weiterkommen und das Insofern habe ich natürlich ein anderes Führungsmodell, das eher sich am Servant Leadership, also an dieser Dienenführung orientiert. Wobei Dienen auch schon wieder sehr weitgehend ist. Also gut, ich brauche ein Vorbild, jemand, der halt auch den Karren zieht, der halt auch selber mal in die Bresche springt, der sich selber auch in Schützengraben begibt und da halt auch mit Motivation hoffentlich die Leute mitzieht. Oder wenn es nicht gut läuft oder wenn es auch mal Probleme gibt, halt auch mit den Leuten spricht und kommuniziert. Statt halt mit Command und Control anderen Leuten Aufgaben auf den Tisch zu legen. Das funktioniert halt noch sehr begrenzt und das will heutzutage auch keiner mehr haben. Das hat eigentlich noch nie gut funktioniert, sondern es macht viel mehr Sinn, dass die Leute eigenständig denken, selber überlegen und auch ihre Denkfähigkeit, ihre Leistungsfähigkeit ins Unternehmen mit einbringen. Das macht den Leuten mehr Spaß und bringt auch dem Unternehmen viel mehr. Aber man braucht natürlich da schon etwas anderes Menschenbild, als quasi mit der Peitsche die Leute vor sich hertreiben. Das ist nicht mehr zeitgemäß, wenn überhaupt jemals zeitgemäß war.
Ich drücke als Tech-Theologe die Tastenkombination Control, Command und V für Einfügen, für Vorbild. Was für ein Bild hast du im Kopf, wenn du Vorbild hörst? Oder wer oder was ist dein Vorbild? Vielleicht hast du ja sogar irgendeinen großen Dichter und Denker aus dem Bereich des Zen, aus der Mathematik, wo du als Dozent, als Führungskräftetrainer draufschaust, in deinem Tun und Lassen.
Muss ich tatsächlich überlegen. Also ich hätte jetzt keinen Namen, den ich da so spontan aus dem Hut zaubern könnte. Und ich glaube, auch als Führungskraft geht es auch gar nicht so sehr darum, Vorbildern zu folgen und quasi anderen nachzulaufen oder dies manchmal auch anzubeten. Also es gibt ja einige, so wie Steve Jobs oder so, die fast so in so eine religiöse Sphäre reingehen. Finde ich manchmal auch ein bisschen lustig.
Ja, uns fehlt beiden gerade, wenn man uns im Bild sieht, der schwarze Rollkragenpulli. Ne? Du hast immerhin ein schwarzes V-Neck-T-Shirt, ich habe ein Rund-T-Shirt immerhin. Den schwarzen Rollkragen müssten wir uns noch anlegen. Und würden sicherlich auch, es gibt auf YouTube ist es noch ein Click-Hit, wie er dort bei einer Ivy League-Hochschule, ich weiß gar nicht, in Stanford oder einer anderen High-Society-Schule Absolventen vom Bachelor mit auf den Weg gibt. Lebe deinen Tag so, dass du am Ende des Tages möglichst wenig bereuen musst, möglichst wenig verzeihen, vergessen, verändern, weil du schon in der Veränderung eben lebst und in der Achtsamkeit und bei dir und nicht so viele Kompromisse eingehst.
Ja, genau. Wobei muss ich über einen Punkt halt auch klar sein. Das Geschäftsleben ist mitunter relativ hart. Also wir propagieren immer diese schöne, softe, weiche, nette Art und das ist auch wunderbar, da bin ich gar nicht dagegen. Aber ich habe jetzt doch einige Startups in den letzten Jahren gegründet, aufgebaut und auch immer festgestellt, dass es manchmal echt auch schwierig ist, Dinge voranzubringen, dass man ganz schön da ziehen muss, um den Karren da aus dem Dreck zu kriegen. Ich habe einen Trainerkollegen, der sagt immer, sein Ziel ist, oder was er vermitteln will, ist produktiv und gelassen leben. Und ich sage immer, entweder du bist produktiv oder du bist gelassen. Wenn man produktiv ist, dann ist es auch mal auch müde am Abend, man ist vielleicht auch mal mit Nerven runter, man ist auch mal am Limit oder manchmal auch drüber raus. Und wenn ich halt richtig gelassen bin, dann ist auch gut, wunderbar, aber dann bin ich definitiv nicht produktiv, sondern dann ruhe ich mich eben aus und bin total entspannt. Das ist ja ähnlich wie mit der Work-Life-Balance, da glaube ich auch nicht dran.
Nein. Balance ist schon ziemlich mathematisch, 50-50, wann ist es schon immer so ausgeglichen wie eine Waage? Dann habe ich gehört den Begriff Work-Life-Integration, integriere die Arbeit ins Private, das Private in die Arbeit, habe ich auch Schwierigkeiten mit. Weil du bist selbstständig, ich habe freiberufliche Projekte. Wo ziehen wir da die Trennlinien, oder? Nenn es Integration, nenn es Balance. Ich muss immer noch definieren, Arbeit und Privat, 0 oder 1. Ist es wirklich so binär kodiert?
Ja. Gut, also ich war ja auch mein Leben lang selbstständig oder fast mein Arbeitsleben bis zu Beginn jetzt in der Forschung. Und ich habe auch nie darüber nachgedacht, wo die Arbeit anfängt, das Private aufhört. Und konnte es immer super integrieren, muss fairerweise aber auch sagen, dass die, wenn man mal so die Arbeitszeiten hochrechnet, die Arbeit immer ein relativ hohes Gewicht hatte im Vergleich zur Freizeit. Also da war ich sicherlich immer mehr auf der produktiven Seite und weniger auf der gelassenen Seite.
Selbst und ständig, sagt man ja auch.
Genau, auf der anderen Seite hatte ich auch viel Freiraum und es macht natürlich auch viel Spaß und man ist ja selbstbestimmt unterwegs, hat schon ein bisschen anderen Charakter, als wenn man natürlich jetzt für eine Organisation arbeitet, die einen vielleicht auch nicht besonders gut behandelt, in einem Großunternehmen vielleicht, wo man sagt, naja, ich mache es halt, damit ich da mein Geld verdiene. Da heißt natürlich, das Private und das Berufliche hat dann einen anderen Charakter, als wenn man als selbstständiger Freiberufler oder Startup-Gründer unterwegs ist.
Ja, ja. Ja, klar. Ich hatte irgendwie das Gefühl, nach meinem Studium, ich müsste eine Zeit lang bei den großen Namen arbeiten, bei Accenture, eine Zeit lang bei der Swisscom. Aber das sind Lebensabschnitte, die helfen, um auch mal reinzuschauen, wie es da so läuft und dann aber auch zu sagen, hey, ich bin auch wer, ich habe meine Mission, meine Leidenschaft und ich brenne innerlich und kann mich begeistern, erhalte mir meine Begeisterungsfähigkeit für dieses und jenes. Einige Projekte fliegen, viele tun es nicht, aber dann liegt es ja an mir. Wir hatten vom MVP, vom Minimum Viable Product gesprochen, dann auch wieder Dinge zu verwerfen. Und was ist der schönste Plan, wenn die Umsetzung dann scheitert? Und könntest du dir das vorstellen, nochmal irgendwo in einem KMU oder Konzern zu arbeiten? Da würdest du sagen, maximal für eine Inhouse-Schulung oder vielleicht nicht mal die?
Also ich glaube, ich bin jetzt nach über 20 Jahren Selbstständigkeit nicht mehr resozialisierbar. Also ich arbeite viel mit großen Firmen, ich arbeite viel für Konzerne auch, mache das auch sehr, sehr gerne, habe da sehr viel Spaß, muss ich sagen. Es sind auch tolle Projekte und auch wirklich tolle Firmen, mit denen ich da arbeiten darf. Bin ich sehr stolz drauf. Aber tatsächlich wäre ich wahrscheinlich nicht gut geeignet, in den Firmen als angestellte Mitarbeiter zu arbeiten, gerne als Interim Manager, um da bestimmte Probleme zu lösen, bestimmte Aufgaben, die vielleicht einen bestimmten Schwierigkeitsgrad haben oder die ein Externer besser lösen kann. Sowas mache ich sehr, sehr gerne oder gerne auch mit Trainings, alles Mögliche. Aber so in dieser typischen Angestelltenrolle wäre ich wahrscheinlich nicht so gut geeignet, weil es mir am Ende des Tages doch schwerfällt, meine Freiheit aufzugeben und mich da so einen festen Rahmen dann einzufügen, weil mir dann einfach so dieser Kreativanteil fehlt und auch die eigene Gestaltung des Tagesablaufes und die Selbstbestimmung, das waren natürlich Werte, die für mich persönlich immer wichtiger waren als alles andere.
Also wenn ich hier schaue, hinten nochmal auf unser Flipchart, Werte und Kultur, also Freiheit, das höre ich auch bei dir raus, ist für dich ein unheimlich großer Wert, wo du bereit bist, einiges andere unterzuordnen.
Ja, das ist tatsächlich so, dass dieses freie Leben und so dieses quasi auch ein bisschen umherziehen vielleicht. Früher bin ich da gezogen, jetzt ziehe ich hier durchs Business. Und das habe ich immer genossen all die Jahre, war auch immer sehr produktiv und hatte auch immer schöne Projekte und mir wurde auch nie langweilig. Muss ich schon sagen, das genieße ich auch ein Stück weit. Und das würde ich nicht so leicht aufgeben oder wahrscheinlich würde ich es gar nicht aufgeben.
Aber noch ein bisschen in die Zukunft. Wir sind ja so am Jahreswechsel. Weihnachten steht mal wieder völlig überraschenderweise vor der Tür. Und du hast weitere Projekte, musst ja nicht allzu viel verraten. Aber was ist so das Next Big Thing bei dir, ohne allzu konkret zu werden?
Gut, das ist kein Geheimnis. Ich bin im Moment dabei, meine kleine Unternehmensberatung etwas zu skalieren, auszubauen. Habe da gerade einige Projekte auf der Startrampe, um den Kreis mal wieder etwas größer zu ziehen. Eine Zeit lang war es mir ganz lieb, dass ich hier etwas kleiner unterwegs war und keine große Organisation hüten musste. Da bin ich jetzt gerade dabei, das wieder ein bisschen zu ändern und habe jetzt hier sehr weitreichende Konzepte erstellt, jetzt auch dann zum Jahresende, Anfang nächsten Jahres dann auch starten, um hier nochmal kräftig aufs Gaspedal zu drücken, um einfach nochmal mehr zu erreichen und auch etwas besser zu skalieren. Und das sind so die Ziele mal fürs nächste Jahr und schauen mal, wie weit wir kommen. Und auch da werde ich natürlich wie immer iterativ vorgehen, mal schauen, was funktioniert, was nicht funktioniert und freue mich jetzt schon aufs Lernen fürs nächste Jahr.
Toll, dass du selbst lernst und dass du aber auch sagst, so hier und dort mal als Interimsmanager anpacken, das kickt dich auch, wenn es aber nicht zu lange ist und nicht zu viel Routine reinkommt.
Gut, ich bin halt ein ziemlich schlechter Verwalter. Ich kann ganz gut Sachen aufbauen und Sachen in Gang setzen, aber dann so quasi Sachen verwalten, da bin ich wahrscheinlich nicht der Richtige für. Und insofern mache ich halt die Dinge, die ich besser kann und lasse die Dinge andere machen, die besser können.
Ja, genau. Ja, danke für die Zeit, unser Gespräch, Meditation, Mathematik und was dir sonst noch wichtig ist.
Ja, danke schön, Jan. Bin sehr gefreut.
Du hörtest eine weitere Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Wie gehst du raus aus dieser Folge? Inspiriert? Ist das eine oder andere Erhellende für dich dabei gewesen? Welche spannenden Menschen sollte ich auf jeden Fall noch interviewen? Ob Lob oder Kritik, schreib uns als Kommentar auf inottesohr.de, per E-Mail an in@ottesohr.de oder folge mir auf den sogenannten sozialen Netzwerken. Ich bin Jan-Thomas Otte, Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit. Und wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, hinterlass ein Like. Wenn du das hier öfter hören möchtest, einfach abonnieren. Bis zum nächsten Mal.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.